Das sind ganz schön mächtige Worte, liebe Gemeinde, was der Sängerbund uns da gerade gesungen hat. Heilig, heilig, heilig. Und das Hosianna, darf man auch mal applaudieren dafür, dass ihr es gesungen habt. Habt ihr schön gemacht. Sehr, sehr schön. Diese Worte aus der Vision vom Jesaja, heilig, heilig. Und die gleichen Worte, die man dann in der Offenbarung auch nochmal in diesem Bild erlebt, wo wir es gerade gehört haben. Das sind mächtige Worte. Und mächtige Bilder gleich mit dazu. Vielleicht ging es Ihnen auch so, weil als der Hans das gerade gelesen hat, diese Beschreibung von dem Bild aus der Offenbarung, dass man da innerlich sich so ein Bild zusammenbaut, dass man da dann die 24 Throne sich vorstellt und die weißen Kleider und die Kronen und so weiter. Da entsteht ja ein Bild, so ist die Offenbarung, dass sie uns Bilder gibt von dem, was kommt. Manchmal kommt es mir vor, wenn die Offenbarungstexte sind, wie wenn ein Künstler das Bild schon kennt, das er zeichnet oder das er gestaltet und mir davon erzählt, von diesem Bild. Also wenn ein Künstler mir beschreibt, was er so macht oder machen wird und mir davon erzählt, so geht es mir, wenn ich diese Offenbarungstexte lese. Ich bekomme ein Bild davon beschrieben, muss mir es aber selber noch ein bisschen ausdenken, es muss sich in mir selber so ein bisschen entstehen. Und wenn das so ist, dass ein Künstler mir ein Bild beschreibt, das er gemalt hat oder das er vorbereitet hat, dann wäre meine nächste Frage, ja, wann kann ich das denn in echt sehen? Oder wo ist es denn, dieses Bild? Wo ist es im Original? Das könnte man bei diesem Bild auch fragen. Wann ist es denn mit diesen 24 Thronen und wo kann man das sehen, wo kann man das erleben? Gibt es da irgendwas, wo man da ankommen kann, dass man es sich nicht nur vorstellt? Ich habe uns als Text für diese Predigt zwei kleine Verse ausgesucht aus Lukas 17. Auf dem Liedblatt habe ich sie auch abgedruckt, könnt ihr das auch mitlesen. Da wird nämlich Jesus genau diese Frage gestellt. Da kommen ein paar Pharisäer zu ihm und fragen ihn, wann das passiert, was er da sagt. Und jetzt wollen wir den Pharisäern mal nicht gleich wieder unterstellen, dass sie damit irgendwas im Schilde führen, irgendwelche Fallen stellen, sondern die sind oft auch ganz ehrlich interessiert an dem, was der Rabbi ihnen da verkündigt. Die wollen einfach wissen, wann kommt es, was Jesus da erzählt, dieses Reich Gottes, von dem er die ganze Zeit spricht. Und so gehen sie zu ihm hin mit dieser ehrlichen Frage und stellen ihm diese und sagen, wann kommt denn das Reich Gottes? Wann wird es denn kommen? Wann ist es denn endlich soweit? Vielleicht fragt ihr sowas auch manchmal, wann ist es denn soweit? Vielleicht nicht unbedingt in Bezug auf das Reich Gottes. Aber Kinder zum Beispiel fragen immer mal wieder, wann kommt denn endlich die Oma? Kann man kaum erwarten, dass die Oma kommt, weil dann muss man ihr das Bild zeigen, das man gemalt hat oder das Kastanienmännchen, das man jetzt gerade gebaut hat oder so. Und weil das nämlich, wenn man sich da so arg drauf freut, fragt man sich dann ganz, ganz oft, wann kommt denn die Oma endlich? Und kann es kaum erwarten, bis sie kommt. Vorfreude drückt es ein bisschen aus, wenn man fragt, wann kommt es denn endlich? Wann ist es soweit? Bei anderen ist vielleicht was anderes, das man mit Vorfreude erwartet. Also ich könnte zum Beispiel fragen, wann kommt endlich meine Lieblingsband mal wieder in die Nähe? Da würde ich mich auch mit Vorfreude darauf vorbereiten, wenn ich wüsste, wann das soweit wäre. Und da frage ich das auch mit der gleichen Vorfreude, weil man es auf keinen Fall verpassen will, wenn es dann soweit ist. Manche fragen vielleicht auch in dem Alltag, wann kommt denn der Pflegedienst heute? Das muss man ja wissen. Dann will man ja vorbereitet sein, man will gerichtet sein, wenn man weiß, wann er kommt und dann nicht irgendwie in einer unangenehmen Situation erwischt werden. Auch sowas. Oder vielleicht, wann kommt das Essen? Das fragen vielleicht die, die voller Erwartung warten, wenn man Essen auf Rädern bestellt hat und jeden Tag das Essen geliefert kriegt. Dann wartet man auch, wann kommt es denn endlich? Man will ja sich darauf vorbereiten, man will ja eingestellt sein. Vielleicht fragt es auch die Tochter, ihre Mutter, wann gibt es denn endlich Essen, dass sie weiß, ob es sich doch lohnt, vorher nochmal rauszugehen, zu spielen oder Hausaufgaben zu machen oder sowas. Man will ja planen, ja, das wollen wir Deutschen auch. Man will ja planen können, deshalb fragen wir, wann kommt es denn? Wann kommt denn mein Zug? Und wenn man es nicht weiß, ist es unangenehm, gell? Weil man möchte doch gern wissen, wann es soweit ist. Beim Zug ist übrigens ganz besonders witzig. Ich habe da letztes Jahr eine für mich spannende Erfahrung gemacht. In Tokio ist es so, dass bei den Zügen und bei den U-Bahnen und auch bei den Bussen immer an der Haltestelle, da steht nicht wie bei uns dran, noch 5 Minuten oder in 3 Minuten oder heute 10 Minuten später oder so, das steht ja oft bei uns an der Haltestelle, sondern da steht dran, wo der Zug, in den man gleich einsteigen wird, aktuell ist. Also ob er an der vorletzten Haltestelle ist oder an der noch davor, da kann man dann sehen, wie viele Haltestellen hat er noch vor sich, bevor er dann bei mir ankommt. Ganz interessant, wie das da so aufgemalt ist, kann man mitzählen, jetzt sind es noch 3 Stationen, jetzt sind es noch 2 Stationen. Und ich fand das irgendwie ganz spannend, weil das ja gar keine Zeitangabe ist, wann der zukommt, sondern eine Ortsangabe, wo er gerade ist. Und daraus leite ich mir dann ab, wie lange es noch braucht. Also als ich gesehen habe, mein Zug ist noch 3 Stationen weg, da kann ich gemütlich noch mal einen Kaffee holen gehen und kann wissen, jetzt ist er noch woanders, aber er kommt. Ja? Aber es hat mir geholfen zu wissen, wo er gerade ist. Manchmal ist es so, dass es hilfreich ist, den Ort zu wissen, wo das ist, worauf man wartet. Das hilft einem beim Warten, beim Vorbereiten. Manchmal nutze ich das für mich selber. Es gibt mittlerweile ganz tolle technische Möglichkeiten, auch für Leute wie mich, denen man nachsagt, dass ich öfters mal zu spät komme. Das stimmt übrigens nicht immer. Ja, also manchmal stimmt's, aber nicht immer. Aber manchmal komme ich tatsächlich zu spät und da gibt es mittlerweile so schöne Sachen wie das, dass man bei WhatsApp, manche von Ihnen werden es kennen, seinen Standort teilen kann. Ja, ich kann einer Person erlauben zu sehen, wo ich gerade bin. Das mache ich manchmal, wenn ich merke, oh, ich bin zu spät. Dann schicke ich demjenigen, der auf mich wartet, meinen Standort. Da muss ich nämlich gar nicht schreiben, ich brauche nur 10 Minuten oder sowas, sondern kann der in Echtzeit verfolgen, wo ich gerade bin und sieht dann auch, wie ich immer näher komme und so. Also wenn ich zum Beispiel meine Neffen besuche und die dann fragen, wann kommst du endlich? Dann schicke ich denen meinen Standort und dann wissen die zumindest schon mal, aha, da und da ist er, in der Nähe ist er. Eine Ortsangabe, ja, das hilft beim Warten. Das ist ganz geschickt. Hat es von euch auch schon mal jemand öfters genutzt? Wer nutzt den Standort teilen öfters mal? Gucken wir mal, oh, das sind wenige. Ja, dann habt ihr anderen jetzt was gelernt, was man vielleicht machen kann, wenn man zu spät kommt. Geschickt kann es sein, ich schicke einen Ort, um denjenigen, der wartet, der fragt, wie lange ich noch brauche, um dem eine Hilfe zu geben. Das ist im Grunde das, was unser Predigttext auch tut. Da heißt es ja in diesen 2 Versen, die Pharisäer wollen von Jesus wissen, wann wird denn Gottes Reich kommen? Und dann antwortet ihnen Jesus mit einer Ortsangabe. Er sagt nämlich, Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn Gottes Reich ist jetzt schon da, mitten unter euch. Das finde ich interessant, dass Jesus keine Zeitangabe macht und sagt, so lange müsst ihr noch warten, stellt euch darauf ein, die Zeit habt ihr noch, sondern dass er ihn mit einer Ortsangabe antwortet. Es ist fast so, als hätte es damals den geteilten WhatsApp-Standort schon gegeben. Wenn man weiß, wo etwas ist, dann kann man sich auch denken, wann es kommt oder kann eine Ahnung dafür bekommen, wann es soweit ist. Ort und Zeit hängen miteinander zusammen. Jetzt sagt Jesus allerdings den Pharisäern auf ihre Frage nach dem Wann erstmal, wo man ihn nicht findet, wo das Reich Gottes nicht ist. Man kann eben nicht sagen, hier oder dort, an diesem Ort oder an jenem. Es gibt keinen Ort, wo man das Reich Gottes exklusiv festmachen kann. Das Reich Gottes ist eben nicht so ein Reich, wie die irdischen Reiche es sind. Die haben immer ein Territorium, die haben ein Gebiet. Ein König ist für ein Gebiet zuständig, da kann man genau fragen, wo ist es? Beim Reich Gottes findet man das eben nicht nur an einem Ort. Man findet das Reich Gottes nicht nur in Israel, zum Beispiel, auch wenn man es dort erwartet. Also als ich in Israel war, da hat man viele schöne Städte besuchen können und es waren sehr eindrückliche Begegnungen, sehr eindrückliche, das mal zu sehen. Aber das Reich Gottes ist nicht nur in Israel. An manchen Stellen habe ich mich sogar, also da waren Stellen, wo Jesus was getan hat, wo ich mich gewundert habe, da habe ich von dem Reich Gottes ehrlich gesagt so viel gar nicht gespürt. Nicht so viel wie woanders zum Beispiel. Das Reich Gottes ist auch nicht God's own country, wie es die Amerikaner gern hätten. Auch das ist nicht ein Ort, wo man ihn finden kann. Es ist aber auch nicht unser deutsches Land, wo die Reformation so weltbewegend war. Auch das macht unser Land nicht besonders, dass man dort das Reich Gottes findet. Und auch wenn ich jetzt in einer Kirche 24 Throne aufbauen würde. Wir haben ja vorher diese Vision gehört aus der Offenbarung. Ja, da geschieht Reich Gottes, wo diese 24 Throne sind und der eine in der Mitte. Eigentlich müsste ich doch dann in meiner Kirche, wenn ich mir überlege, wie ich meine Kirche gestalte, da 24 Throne hinbauen. Da ist doch dann Reich Gottes. Ich habe noch keine Kirche gesehen, wo 24 Throne aufgebaut sind und einer in der Mitte. Ich habe ChatGPT gefragt, der hat auch noch keins gesehen, wo 24 Throne in der Kirche aufgebaut sind. Es gibt nicht diesen Ort. Das beschreibt was anderes. In Gottes Reich, da kann man nicht hingehen wie in einen Ort, auch nicht wie in einer Kirche. Und das ist vielleicht ja heute ganz besonders interessant, weil wir heute ja Kirchweih feiern. Kirbe kommt ja von der Kirchweih. Wir feiern heute ja quasi die Weihe der Kirchen, die wir haben in Hohenstein. Wir feiern sie aber gar nicht in einer von den Kirchen, sondern wir feiern sie hier in der Halle. Ich habe immer jedes Jahr wieder ein bisschen kurios, ja, dass wir die Kirchen, die Weihe der Kirchengebäude hier in der Halle feiern. Aber jetzt sagt uns unser heutiger Text ja, Gottes Reich kann man nicht an einem Ort festmachen. Auch nicht an einer Kirche. Auch nicht an einer geweihten Kirche. Es ist gut, dass wir diese Orte haben und wir sind dankbar, dass wir sie haben und wir hoffen, dass wir sie noch eine Weile haben. Aber Gottes Reich beschränkt sich doch nicht auf einen Ort. Jesus sagt, niemand wird sagen können, dort ist es oder hier ist es, sondern das Reich Gottes ist jetzt schon mitten unter euch. Es ist jetzt schon da. Hätten damals die Pharisäer den geteilten WhatsApp-Standort vom Reich Gottes gehabt? Also hätte Jesus ihnen den WhatsApp-Standort vom Reich Gottes geben können, dann hätten sie gemerkt, das Reich Gottes ist genau da, wo wir auch sind, weil Jesus direkt vor uns steht. Deshalb ist da Reich Gottes. Und nicht im Tempel, wo wir es vielleicht vermutet hätten, und nicht auf den heiligen Bergen, wo immer so viel Wichtiges passiert ist, sondern da, wo Jesus Christus direkt mit uns spricht. Da ist Reich Gottes. Der Standort des Reiches Gottes ist genau da, wo Jesus Christus ist. Deshalb ist die Antwort auf die Frage der Pharisäer, wann wird denn das Reich Gottes kommen, keine Ortsangabe, sondern eine Personenangabe. Da, wo Christus ist, da ereignet sich Reich Gottes jetzt schon. In ihm bricht's an. Da, wo er in die Welt gekommen ist, da kann man das sehen, was Reich Gottes ausmacht. In dem, was er getan hat, in den Wundern, aber noch in viel mehr, in den Begegnungen, in dem, wie er Menschen wahrgenommen hat, da hat sich Reich Gottes ereignet, weil Christus da Reich Gottes in die Welt gebracht hat, abseits von heiligen Orten. Da, wo er war, ist Reich Gottes. Spürbar ist es, erlebbar ist es, erfahrbar ist es. So kann man Reich Gottes finden. In dem, wo wir Jesus Christus erlebt, da ist Reich Gottes verwirklicht. Das versteht nicht jeder. Dem römischen Statthalter Pontius Pilatus wird Jesus später mal erklären bei dem Prozess, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber der römische Statthalter, der denkt halt in Reichen, wie sie hier in dieser Welt sind und wird nicht begreifen, dass dieses Reich Gottes, von dem der Jesus spricht, direkt vor ihm steht. Dass er es direkt vor den Augen hat. Es ist eben ein personales Reich, eins, das uns in Christus begegnet. Und diese Botschaft von diesem kleinen Predigttext, von diesen zwei Versen, ist für uns eben auch ganz wichtig. Gerade besonders, wenn wir heute Kirchweih feiern, aber eben nicht in den Kirchen, sondern hier in der Hohensteinhalle. Weil das heißt nämlich, Reich Gottes kann auch hier sein. Reich Gottes kann auch hier in der Hohensteinhalle erlebbar und erfahrbar und spürbar sein. Reich Gottes ist da, wo wir ihn auch hier hören, wo wir auf Jesu Worte hören, auch hier und heute. Da brauchen wir das Kirchengebäude gar nicht mal unbedingt. Und selbst wenn wir mal Kirchengebäude hergeben müssen, das wird in absehbarer Zeit so kommen, dass wir nicht alle Kirchengebäude weiter so erhalten können, wie es sind. Aber diese Verse können uns dann zeigen, wir werden das Reich Gottes deshalb nicht verlieren, sondern das Reich Gottes wird auch weiter da sein, wo Christus erfahrbar ist. Und nimm das ruhig auch ganz persönlich. Reich Gottes ist auch in deinem persönlichen Leben da erfahrbar, wo du Jesus Christus einlässt, wo Jesus Christus in deinem Leben wirksam ist. Da ist ganz persönlich bei dir Reich Gottes. Da bricht es an, da blüht es auf. Das kann in ganz kleinen Dingen sein. Das kann daheim sein, wo du für dich alleine hinsitzt und ein Gebet sprichst. Wo du für dich oder für andere vor Gott deine Bitten sagst. Da ereignet sich Reich Gottes. Im Namen Jesu beten heißt, Reich Gottes ins eigene Leben holen. Oder das kann in diesem ermutigenden Wort sein, dass du jemandem zusprichst, der es gerade dringend braucht, der mit dem Leben gerade zu kämpfen hat. Wenn du ihm im Namen Jesu was zusprichst, dann ereignet sich da Reich Gottes. Oder das kann sein, wenn du dein Kind oder dein Enkelkind oder dein Patenkind auf den Schoß nimmst und ihm aus der Kinderbibel vorliest und ihm diese Geschichten von Jesus mit ins Leben gibst, dann ereignet sich Reich Gottes. Oder Reich Gottes kann auch geschehen, wenn du einem vergibst, der an dir schuldig geworden ist, einfach weil du weißt, dass dir selber von Jesus vergeben ist. Wenn du das kannst, anderen vergeben, dann ereignet sich Reich Gottes in deinem Leben. Das ist das Wertvolle an diesem Satz, denn Jesus sagt, Gottes Reich ist mitten unter euch. Da, wo ich bin, sagt Jesus, da, wo er lebendig ist, auch im Unscheinbaren, auch im Unvollkommenen, da ist dann Reich Gottes, da fängt es an. weil Jesus eben in die unvollkommene Welt gekommen ist, weil er nicht nur an einem perfekten, heiligen Ort ist, sondern weil sein Reich schon im Unfertigen beginnt, deshalb beginnt es auch mitten unter uns, in jedem von unserem Leben, wo wir Jesus einlassen. Und auch in dieser Welt ist Reich Gottes nicht erst da, wo der Friede endlich erreicht worden ist, nicht wo die Welt es geschafft hat, die einen zu entwaffnen und die anderen mit Staatenlösungen ruhig zu stellen. Nicht erst dort, wo so ein Friede entsteht, ist Reich Gottes, sondern Reich Gottes ist da, wo im Kleinen schon Friede gelebt wird, wo dem Unfrieden gewehrt wird im Namen Jesu, dort passiert Reich Gottes. Reich Gottes ist nicht erst in einer Welt, wo die Gerechtigkeit endlich durchgesetzt ist, wo jeder das bekommt, was er verdient. Das wird schon deshalb nicht funktionieren, weil wir ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, was jeder Einzelne verdient. Das wird in dieser Welt schwierig zu erreichen sein. Aber Reich Gottes ist eben nicht erst dort, wo Gerechtigkeit vollkommen ist, sondern da, wo der Einzelne sich von Gott gerecht sprechen lässt. Wo der Einzelne es annehmen kann, dass ich gerecht bin, von Gott gerechtfertigt bin. Dort passiert Reich Gottes. Und Reich Gottes ist auch nicht erst in einer Welt, die keine Not mehr kennt, wo alle Krankheiten überwunden sind und besiegt sind, wo alle Leiden beendet sind. Nicht erst dort wird Gottes Reich und Gottes Heil sein, sondern schon jetzt im Unfertigen, im Unvollkommenen, im Kranksein, im Aushalten, im Ertragen, in all dem kann man Gottes Reich finden und sein Heil, weil er dort hineingekommen ist, weil er dort selber erlebbar ist. Den Leidenden, den Kranken, den Sterbenden, den, der unrecht behandelt worden ist, den, der sich mit Christus identifiziert, weil auch er ungerecht behandelt worden ist, weil auch er leiden musste, weil auch er Krankheit getragen hat und verspottet worden ist, weil er das getragen und auf sich genommen hat, der findet Reich Gottes in seinem Leben. Und es ist mir wichtig, euch das heute zu sagen, denn dann heißt nämlich Reich Gottes nicht, wir warten auf irgendeinen perfekten Zustand oder auf irgendwas, was uns dann verheißen ist, sondern wir erleben es dann schon jetzt. Wir finden es schon in dem, was ist. Man hat manchmal versucht, sich das bildlich deutlich zu machen. Es gibt eine kleine Geschichte, eine chassidische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert, wo einer auch gefragt hat, wie erkennt man, dass ein neuer Morgen kommt, dass die neue Welt anbricht. Das hat mein Rabbi gefragt und der Rabbi hat gesagt, dass ein neuer Tag anbricht, ein neuer Morgen kommt, dass eine neue Welt kommt, erkennst du daran, dass du im langsam aufgehenden Licht die Umrisse deines Nächsten erkennst. Wenn du dein Gegenüber sehen kannst, dann beginnt der neue Morgen, der neue Tag, die neue Welt. Und vielleicht kann man das auch mit dem Reich Gottes so sehen. Dort, wo wir das Aufleuchten sehen, was Christus in uns hineinlegt, dort sehen wir, dass dieser Tag aufleuchtet und schon kommt. Oder mit meinem tollen Beispiel von dem WhatsApp-Status, dem WhatsApp-Standort, wo man teilen kann. Ich finde, das ist ein super Beispiel, weil das passt nämlich ganz genau. Mir geht es nämlich manchmal so, wenn ich mich treffe mit jemand in einer großen Menschenmenge, dann schicken wir uns gegenseitig den WhatsApp-Standort, ja, und ich sehe, wo der ist und der sieht, wo ich ist und man guckt ein bisschen und findet dann zusammen, weil man ja ein bisschen weiß, wie weit man noch voneinander weg ist und man kann das ein bisschen verfolgen, wie man sich näher kommt, in welche Richtung man gehen muss. Aber ich habe gemerkt, sobald ich in einer großen Menge bin und weiß, der andere ist auch da, ich sehe es ja am Status, da halte ich die Augen offen und gucke in die Richtung, wo ich hingucken muss, weil ich ja weiß, wo ich hingucken muss. Ich bin aufmerksam, ich schaue, ich suche nach demjenigen und werde ihn auch finden, selbst wenn da viel drumherum ist. Das ist Reich Gottes Suchen im eigenen Leben. Ich weiß, dass es da ist. Ich habe den Standort des Reiches Gottes in Jesus Christus gezeigt bekommen und deshalb mache ich die Augen auf und suche ihn auch in meiner Nähe, auch in dem, was wir ist, auch in dem, was mir vielleicht den Blick verstellen will. Da werde ich ihn finden, wenn ich nach ihm gucke, weil ich weiß, dass sein Reich da ist. Also, nimm diesen zentralen Satz aus dieser Predigt mit. Und ein letzter Gedanke vielleicht noch. Wir beten trotzdem jeden Sonntag, dein Reich komme. Als Bitte sagen wir das jeden Sonntag im Vaterunser. Wir werden es heute auch wieder tun, nachher im Vaterunser. Wie geht denn das, wenn ich jetzt euch groß und breit ausgeführt habe, dass das Reich Gottes ja in Christus schon da ist, warum beten wir dann überhaupt noch, dein Reich komme? Wir bitten im Vaterunser, dass das Reich Gottes sich vollkommen verwirklicht, dass das Reich Gottes angebrochen ist, aber eben noch nicht vollendet ist. Wir bitten, dass es ganz kommt, dass es überall hinkommt, dass es alle erreicht, im Wissen, dass das Reich Gottes in Christus schon da ist, schon angebrochen ist, bitten wir, dass es vollends sich entfaltet. Oder um es mit einem biblischen Wort zu sagen, dass der Sauerteig, das Kleine, was immer mehr sich ausbreitet, den ganzen Teig durchsäuert, dass es überall ankommt, in jeder Ecke. Man kann durchaus beten, dein Reich komme, im Wissen, dass es bereits angebrochen ist, dass es bereits angefangen hat. Und es wird uns heute auch wichtig sein, diese Bitte. Man kann es sich vielleicht an einem deutlich machen. Heute, an diesem 19. Oktober, ist gleichzeitig übrigens ein Feiertag oder ein Jubiläumstag. Das hat man gar nicht so präsent, aber heute vor 80 Jahren, da war was Entscheidendes. Da haben sich nämlich nach Kriegsende die Vertreter der evangelischen Kirche zum ersten Mal wieder getroffen, 19. Oktober, in Stuttgart, in der Markuskirche. Und da haben sie eine Schrift verfasst, das war eine ganz bedeutende Schrift. Sie ist aber gar nicht so bekannt geworden, weil sie später auch kritisiert worden ist, das sogenannte Stuttgarter Schuldbekenntnis. Da haben die Vertreter der Kirche zum ersten Mal sich Gedanken gemacht, was ist denn unsere Rolle gewesen an dem, was wir hinter uns haben, was da passiert ist, an dem, was im Deutschen Reich alles angerichtet worden ist, was die NS-Ideologie da alles verbrochen hat. Und dann formulieren sie diesen berühmten Satz in dieser Schrift: Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt, nicht brennender geliebt haben. Und das, liebe Gemeinde, ist in meinen Augen ein Reich Gottes-Moment in dieser Zeit gewesen. Weil sie da in Christus auf das geblickt haben, was war, auch auf sich selber geblickt haben und die Kraft gefunden haben, einzugestehen, wir sind selber schuldig geworden. Wir haben nicht treu genug gebetet, nicht brennend genug geliebt. Man findet das Reich Gottes eben nicht in der Perfektion, nicht in dem, wenn man es mal geschafft hat, dass man diese Treue und diese Liebe bis ins Letzte hinbekommen hat, sondern man findet sie auch in dem Moment, wo man eingesteht, was man zu wenig getan hat. Und so endet diese Erklärung vom 19. Oktober 1945 mit den Worten: So bitten wir in einer Stunde, in der die ganze Welt einen neuen Anfang braucht, Veni Creator Spiritus, komm Schöpfergeist. Die Bitte nach dem Geist Gottes, dass er kommen soll, passiert in einem Moment, wo der Geist Gottes schon da ist und wirkt. Und es geht zusammen. Man kann eben wissen, dass der Geist Gottes wirkt, trotzdem um sein Kommen bitten. Und genauso kann man es mit dem Reich Gottes machen. Im Wissen, dass das Reich Gottes da ist, in Christus, in einem schon angebrochen ist, kann man trotzdem bitten, dein Reich komme. Dass es ganz kommt, dass wir dieses Gesamtkunstwerk in seiner ganzen Pracht dann auch sehen und dass es sich vor uns entfaltet. Das darf unsere Bitte sein. Amen. Und jetzt singen wir das auch. Deshalb war das auch der Predigtext heute, weil der Posaunenchor uns ein schönes Lied geübt hat, wo das Dein Reich Gottes, Dein Reich komme ganz öfters vorkommt. Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen, heißt das Lied. Man kann da ganz leicht reinkommen, Dein Reich komme, kann man immer wieder, kommt da ganz oft, das kann man ganz leicht singen.